welch ein Gott wandelt als Kinder des Lichts, kriege ich gleich ein schlechtes Gewissen. Du auch. Ist aber unnötig. Gell? Wir werden das gleich sehen. Also wenn es um die zweiten Teile der Briefe des Apostels Paulus geht, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, dann ist es ja gut, dass das im zweiten Teil steht, gell? Und nicht umgedreht. Sondern wir haben gelernt, und deswegen ist es gut, sich daran zu erinnern, dass er vorher uns sozusagen die ganze Herrlichkeit ausgemalt hat, die für uns da ist. Ich möchte an ein paar Punkte erinnern und die Vorzeichen des Briefes nochmal aufzählen. Es fing schon an im Vers 4, Epheserbrief. Da hieß es, wir sind erwählt vor Herabwurf des Kosmos. Hast du da gesagt, hier, ich möchte gerne dazugehören oder Antrag gestellt oder irgendwas, gell? Ich kann mich nicht erinnern. Er hat das gemacht. Vers 13 heißt es dann vom ersten Kapitel, wenn du das glauben kannst, weil du das gehört hast, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du bist versiegelt. Also da kann keiner dran. Das heißt, wir sind abgesichert. Dieses Siegel kann nur öffnen, wer berechtigt ist. Habe ich gesagt, ich würde gern versiegelt sein. Herr, mach das mal mit mir. Nein, er hat es geregelt. Und dann im Vers 19, da betet der Paulus schon sein sogenanntes erstes Gemeindegebet. Und da sagt er, ich möchte, dass er endlich begreift, Vers 18 und 19, dass alle Kräfte Gottes in euch zur Wirkung gekommen sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die Kraftwirkungen Gottes, seine Energie, seine alte Kraft, seine Stärke und seine Dynamis sind in uns zur Vollendung gekommen. Ist schon passiert. Das müssen wir uns bewusst machen. Dann kriegt das Wort Wandel einen ganz anderen Geschmack. Dann lernen wir im Kapitel 2, im Vers 4, dass er sagt, wir sind die Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus. Wir sind sein Kunstwerk, sein Gemachtes wörtlich, Poema. Wir kennen den Poet, gell, der dichtet. Es gibt auch Gedichte, die keine sind, heute zumindest. Und Gott ist in Christus der Kunsthandwerker, der diese Ekklesia, Leibesgemeinde, in Kapitel 5 am Ende, wird sie als großes Geheimnis beschrieben, gestaltet hat und baut. Er baut. Er macht das Kunstwerk. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Kunstwerk von selbst entsteht. Wir sind ja hier in einem Künstlerpark, gell? Bad Salzhausen. Ich weiß nicht, ob ihr hier schon mal spazieren gegangen seid. Da ist alle Monate, was weiß ich, ein neuer Künstler, der sich hier präsentiert. Ich frage mich manchmal nur, wo da die Kunst ist. Und aber okay, ist halt moderne Kunst. Aber diese Dinger, die da stehen, die haben sich doch nicht selbst gemacht. Also wenn die Ekklesia sein Kunstwerk ist, hat er das gemacht. Dann steht Vers 11, Kapitel 2, wir werden erbaut. Passiv. Grammatik ist nicht so jedermanns Ding, aber wichtig, passiv. Das heißt, er macht es. Ich kann da gar nichts zu beitragen. Die Ekklesia wird erbaut. Wir werden erbaut. Er macht das. Hast schon mal einen Antrag gestellt, dass du mithelfen dürfst, gell? Unmöglich. Kapitel 3, Vers 12 ist ein ganz wichtiger Vers. Da steht in deiner Bibel garantiert verkehrt oder nicht so günstig. Ich muss vorsichtig sein. Heute sind wir nicht so viele, da dürfe ich mal was sagen. Gell. In Epheser 3, Vers 12, da heißt es auch, wir haben Hinzuführung oder Zutritt, steht meistens in den Bibeln, wohin? Ins Allerheiligste. Warum? Das steht in deiner Bibel, weil ich an ihn glaub. Das stimmt auch zum Teil, gell? Aber im Grundtext steht dort, wir haben Hinzuführung in das Heiligtum durch seine Treue oder durch seinen Glauben, kannst du auch sagen. Das heißt, er hat die Voraussetzung geschaffen. Wenn Christus auf Golgatha nicht gestorben wäre und hätte für alle bezahlt und alles bezahlt, dann könntest du die schwarz glauben und kämst nicht ins Heiligtum. Was hätte denn der Priester erlebt im Alten Testament, wenn er ins Allerheiligste gegangen wäre, einfach so? Weil du sagst, oh, da hat er noch einen Kordel dran, damit du ihn rausziehen kannst. Also, der wäre tot umgefallen. Gell? Der wäre tot umgefallen. Und jetzt dürfen wir in die Gegenwart Gottes, weil wir Teil des Hohen Priesters sind. Habe ich das gemacht? Nee, er hat das gemacht. Wir haben ihn Zuführung durch seine Treue. Epheser Kapitel 3, Vers 12. Und dann kommt das Kapitel 4, da haben wir schon drüber gesprochen. Würdiger Wandel in der Einheit des Geistes. Ja, deshalb wandelt würdig, sagt Paulus. Ich will nun, dass ihr deshalb würdig wandelt. Mit anderen Worten, so ganz klappt das bei euch noch nicht. Dann erzählt eine ganze Menge Dinge auf, die noch nicht funktionieren. Aber warum sollen wir denn würdig wandeln? Oder warum heißt es heute, wandeln als Kinder des Lichts? Machen wir das, weil wir ins Allerheiligste wollen? Machen wir das, weil wir wollen, dass wir gut dastehen bei Gott? Machen wir das, weil wir unsere Rettung verdienen wollen? Das ist doch Quatsch, Entschuldigung, das ist doch schon alles passiert. Er hat doch für alles bezahlt, auch für den Ungläubigen ist bezahlt. Der Ungläubige muss nichts mehr tun, um gerettet zu werden. Er ist auch schon gerettet, nur er glaubt es nicht. Deswegen sagt Jesus in Johannes 16, ihr werdet nicht gerichtet, weil ihr Sünder seid, hoppla, sondern ihr werdet gerichtet, weil er nicht glaubt, dass ich bezahlt habe. Das ist der Grund, versteht ihr? Und wie viele Ungläubige, Gläubige laufen da draußen rum und glauben nicht, dass für alles bezahlt ist. Das müssen die noch lernen, gell? Sei froh, wenn du es heute schon wissen darfst. Und deshalb, das ist der Vorspann zu dem Thema von heute, kannst du natürlich viel besser einordnen, wenn Paulus jetzt sagt, wandelt als Kinder des Lichts. Da ist doch diese Aufforderung, hat doch einen ganz anderen Geschmack, als wenn ich die Aufforderung höre von dem Prediger, der mir sagt, wandel als Kind des Lichts, sonst landest du für ewig in der Hölle. Das ist doch völlig neben der Schrift. Sondern wir wandeln als Kinder des Lichts aus Dankbarkeit dafür, dass wir alles von ihm erhalten haben. Das ist mein Beweggrund. Deswegen gebe ich mir Mühe, ordentlich zu wandeln. Bei Leibe klappt das nicht. Ich war letzte Woche in der Schweiz und habe da gepredigt und es war interessant. Da ging es auch um das Thema, das hatten wir ja auch schon, wo Paulus den Ephesern sagt, ihr sollt nicht mehr lügen. Da muss man das der Ekklesia sagen, dass du nicht mehr lügst. Ich habe euch damals einen Witz erzählt, gell? Und das sollten wir eigentlich nicht machen. Aber das hat nichts, nicht die Witze, wo du eben gelesen hast, sondern das sind die würdigen. Gell? Da kann ich mich rausreden. Also, und da ruft ein Bruder und ich sage, lügt ihr nicht? Und da ruft ein Bruder von hinten, der ist aus Zürich, sagt er, mehr als wir glauben. Ja, war die Antwort, gell? Ja, das, ich will das jetzt nicht nochmal wiederholen, wir haben das ja schon gehört. Aber daran siehst du, das mit dem Wandel klappt doch gar nicht so gut, wie wir uns das wünschen. Deswegen ist doch die Aufforderung nicht falsch. Gib dir mal ein bisschen Mühe, das kann man doch machen. Wir erziehen da unsere Kinder auch und sagen denen, das dürfst du und das dürfst du nicht und so weiter. Gell? Also wenn wir mit unseren Enkeln irgendwas unternehmen, dann dürft er beim Opa zwar mehr als zu Hause, aber auch nicht alles. Gell? Das heißt, es gibt Erziehung, Zurechtbringung, das ist ja völlig klar. Aber das hat auch nichts damit zu tun, dass ich das mache, weil ich von Gott was will, sondern ich mache das, weil ich von ihm schon alles habe. Das ist der Riesenunterschied. So, jetzt müssen wir mal langsam an den Text gehen. Ich werde nicht jedes Gänseblümchen, wie unser Bruder Hermann nochmal früher gesagt hat, pflücken, gell? Weil das ist nicht nötig, ist auch viel Wiederholung dabei, sondern so ein paar wesentliche Eckpunkte möchte ich mich einlassen hier. Es fängt also damit an, dass er sagt, werdet daher Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, Nachahmer. Mimetes, also Mime, gell? Wenn einer was mimt, einem nachmimt, werdet Nachahmer Gottes, geht es überhaupt? Es steht auch hier, gell? Also Paulus schreibt doch nichts, was nicht geht, wäre ja Unsinn. Er schrieb an die Thessalonicher im ersten Brief, das war ja seine erste Versammlung, die er gründen durfte, da schrieb er, ihr werdet unsere Nachahmer und die Gottes. Ihr werdet. Er hat nicht gesagt, ihr seid. Das steht zwar wahrscheinlich in deiner Bibel, aber das stimmt nicht. Das waren die noch nicht, sondern das war ein Werdeprozess. Ich erinnere an die letzte Predigt, falls du dich noch erinnerst, da hat auch Langenberg das so erklärt, dass wir in einem Werdeprozess sind, dahin in die Herrlichkeit. Das ist noch nicht alles fertig. In die Korinther schreibt Paulus im 1. Korinther 11,1, werdet meine Nachahmer. Auch gut, gell? Also da muss Paulus ja schon gut gewesen sein in seiner Sicht der Dinge, dass er sagt, werdet meine Nachahmer. Und die Korinther haben es sicher nötig. Oder vielleicht sollte ich das mal lesen, noch ein Vers aus 1. Thessalonicher 2, Vers 14. Der ist auch wichtig. 1. Thessalonicher 2, Vers 14. Da sagt er, denn ihr Brüder wurdet Nachahmer der Versammlungen Gottes, die in Judäa sind, in Christus Jesus, da ihr dasselbe von den eigenen Stammesgenossen erlitten habt, so wie auch sie von den Juden. Das heißt, die Thessalonicher wurden verfolgt von ihren götzendienerischen Bekannten der damaligen Zeit, weil sie zum Glauben gekommen sind. Und da sagt Paulus jetzt, ihr seid Nachahmer der gläubigen Juden geworden, weil die werden auch verfolgt, weil sie jetzt den Messias erkennen, auf den die anderen alle noch warten. Also wir haben ja die Bestätigung, dass er sagt, euer Leidensweg ist eine Nachahmung der Glaubenden, die aus den Juden kommen. Würde also bedeuten, dass wir Gott nachahmen dürfen, wir dürfen Jesus nachahmen nach Paulus, wir dürfen die Apostel nachahmen, die Vorbilder sind, und wenn wir an die Thessalonicher denken und an die Judengläubigen von damals, die er hier erwähnt, dürfst du auch deine gläubigen Brüder und Schwestern nachahmen, die treu im Glauben stehen. Also wir gucken auf die, die im Glauben stehen, von hier bis in die Herrlichkeit. Das Höchste, die höchste Stelle ist Gott. So, und was muss ich denn da machen, wenn ich Gott nachahmen will oder wenn ich Christus nachahmen will? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke nach unten oder nach oben. Gell? Wenn ich nach unten gucke, da sollte wenigstens die Bibel vor mir liegen. Gell? Dann kann ich Jesus sehen. Und wenn ich nach oben gucke in die Herrlichkeit, sehe ich ihn auch. Also es kommt auf die Blickrichtung an. Der Hebräerbrief sagt, Kapitel 12, Vers 2, nachdem er die ganzen Leiden beschrieben hat, der sogenannten Glaubenshelden im Kapitel 11, da sagt er, wegsehend von alledem, guck doch mal in die Welt, wie es da draußen aussieht. Das interessiert uns heilsgeschichtlich, sicher, aber doch nicht so bildzeitungsmäßig, gell? Hat sich wieder einer umgebracht und das ist passiert und was weiß ich, da gucke die Leute. Da brauchen nur auf der Autobahn irgendwas sein, auf der Gegenfahrbahn hast du auf der anderen Seite auch einen Stau, weil sie alle gaffen, gell? Muss erstmal geguckt werden. Da ist irgendwas passiert, muss geguckt werden. Nee, da gucken wir nicht hin. Wegsehend von alledem, sagt er hier, wohin? Zu dem Urheber und Vollender des Glaubens oder der Treue, Jesus. Da gucken wir hin. Also gucke auf Jesus. Wie gucke ich auf Jesus? Indem ich sein Wort lese oder indem ich nach oben gucke, in die Herrlichkeit, im geistlichen Augen des Glaubens und meinen Herrn sehen dürfe. Da gab es interessante Beispiele. Das bekannteste ist wohl der Abraham. Und Paulus ist ja in Römer Kapitel 4 auf einem guten Weg, indem er den Glauben Abrahams beschreibt. Und er sagt, ich lese mal 19 bis 21, Römer 4, 19 bis 21, wie das funktioniert hat, indem er eben dahin guckt und nicht nach unten. Das heißt hier, und nicht schwach werdend, von Abraham nicht schwach werdend im Glauben, bedachte er seinen eigenen, schon erstorbenen, fast 100 Jahre vorhandenen Leib. Der war fast 100 und sollte noch einen Sohn kriegen. Und das Erstorbensein des Mutterleibes der Sarah. Aber bezüglich der Verheißung Gottes urteilte er nicht im Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Herrlichkeit gebend. Und er wurde voll gewiss, dass er das, was Gott verheißen hat, auch vermögend ist zu tun. Also Gott hat gesagt, du kriegst einen Sohn, das ist der Same, aus dem, überdenke ich die Samenlinie, angefangen bei Sem, Abraham, Isaak, Jakob, bis auf Christus. Und der Isaak wird gebraucht als Bindeglied und die beiden waren so alt, dass das selbst im Alten Testament keine Hoffnung mehr für ein Kind bestand. Und was sagt hier das Bild, auch wenn du im Alten Testament liest, die Sarah hat zwar gelacht, aber der Abraham hat geglaubt. Und hier sagt Paulus, er hat nicht auf den Erstorbenen oder Gestorbenen oder Abgestorbenen oder alten Leib geguckt, sondern auf die Verheißung. Er hat gesagt, wenn Gott das gesagt hat, dann kann er das auch tun. Das ist Glauben, gell? Also wegsehen von meinem schwachen Leib, hinsehen auf seine Dynamis, seine Vermögenskraft, die er uns gibt. Anderes Beispiel, Mose, Hebräer 11, 27, unter den Glaubenshelden aufgeführt. In dem heißt es dort, er wandelte, als sähe er den Unsichtbaren. Das geht uns genauso, gell? Hast du Jesus schon mal gesehen? Im Glauben, ja. Also wir sind treu, dass er da ist, dass er uns hilft und so weiter. Also wir wandeln, als sähen wir den Unsichtbaren. Es gibt ja auch Negativbeispiele, gell? Jesus wandelt auf dem Wasser, es war wilde Wellen, See Genezareth. Und der Petrus, ein forscher Typ, gell? Hat gesagt, lass mich zu dir kommen, gell? Ich kann jetzt auch übers Wasser laufen, das ist ja prima. Und er fängt an zu laufen, das funktioniert sogar. Und was macht Petrus dann? Der guckt auf die Wellen, gell? Und denkt, Mensch, was ein Theater hier. Und da geht er unter, anstatt weiter auf Jesus zu gucken. Ne? Und daran siehst du, wenn wir auf ihn schauen, dann gehen wir auch nicht unter. Also das Nachahmen hat zu tun mit unserer Blickrichtung. Auf Jesus schauen, dann gehst du nicht unter. Auf Jesus gucken, dann kannst du ihn nachahmen. Dann bist du jemand, der im Licht wandelt, weil er ist doch das Licht. Ganz einfach, gell? Sowas von einfach. Und gerade weil es so einfach ist, ist es so schwer zu glauben. Die einfachen Dinge sind oft die schwersten. Also lassen wir uns das sagen. Blick auf Jesus, dann wandelst du im Licht. Und Vers 2, wandelt in Liebe. Ja, das klingt auch so einfach, gell? Was ist denn das für eine Liebe? Es ist die Liebe Gottes, die uneigennützig ist, die das Üble besiegen kann, indem sie Gutes tut. Wenn du einem, der dir Übles tut, ständig was Gutes tust, muss der irgendwann aufhören, weil das kann der nicht ertragen, gell? Also das Üble kann das Gute nicht ertragen, deswegen musst du immer was Gutes tun, wenn was Übles kommt. Oder wenn wir, ich will nochmal zwei Verse lesen aus 1. Korinther 10, ist ja auch wichtig, wenn wir in dieser Liebe wandeln, in dieser Gottesliebe, das hat natürlich auch Grenzen. Und ich finde das interessant, wenn Paulus hier auch in Verbindung mit Ernährung und anderen Dingen sagt, in 1. Korinther 10, 23, 24, alles ist erlaubt. Jetzt machst du deine Bibel zu, gell? Wäre eine prima Sache. Alles ist erlaubt. Ist aber ein Komma, der Satz geht weiter. Jedoch, nicht alles ist zuträglich. Oder was immer für ein Wort bei dir stehen mag. Also alles ist erlaubt, aber nicht alles ist zuträglich. Dann sagt er, alles ist erlaubt, jedoch nicht alles erbaut. Es geht ja um die Auferbauung des Leibes des Christus. Also du kannst alles, aber bedenke, nicht alles ist nützlich für die Erbauung der Leibesgemeinde. Wenn wir an unsere Gruppe denken hier, du kannst alles machen, gell? Aber vielleicht sind da ein paar Sachen dabei, die das Klima in der Gruppe verderben könnten. Denk drüber nach, ob das so ist. Dann hat die Freiheit in Christus und auch die in Liebe, der in Liebe geschehene Wandel natürlich seine Grenzen. Keiner suche das Seine, sondern das des Anderen. Ja, das ist aber positiv zu sehen, gell? Wenn du was dem Anderen gehört, kannst du nicht einfach nehmen, weil du es gesucht hast, gell? Sondern es geht um die geistlichen Interessen, die hier im Vordergrund stehen. Also die wandelt in Liebe ist eigentlich auch ganz einfach. Ich brauche nur denken, wenn es um irgendwas geht, hätte Jesus das auch gemacht. Und dann hast du schon einen guten Maßstab. nicht, weil ich bei ihm gut dastehen will, ich denke nochmal, erinnere nochmal an die Einladung, vergiss das ja nie, gell? Wir machen das nicht, weil wir so toll sein wollen, sondern einfach aus Dankbarkeit dafür, dass wir alles haben. Deswegen heißt es in Vers 4 ja auch, wir sollen Vers 3 und 4, keine Habgier, keine Unreinheit und so weiter. Aber das Ende ist wichtig, er sagt, wir sollen wandeln in Dank. Viel mehr Dank, sagt er. Und das ist typisch für Paulus. Paulus war einer, für den war das Danken steht an vorderster Stelle. Von 15 Vorkommen dieses Wortes braucht Paulus das 13 Mal. 13 Mal redet er vom Danken. Wir dürfen alle Zeit für alles danken. Das kommt ja im Vers 20 dann am Ende. Gell? Da komme ich nochmal dazu. Deswegen muss ich das jetzt nicht so ausführlich machen. Also wir sollten daran denken, zu danken. Vergiss alles andere und sag Danke. Auch wenn was kommt, was dir nicht gefällt. Passiert uns immer wieder. Gell? Ich habe mir das ganz bewusst angewöhnt, selbst wenn ich mir am Finger haue oder sonst irgendwas ist, sage ich erstmal Danke. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass dieses Danke nicht so rauskommt, als es klingt wie ein Fluch. Gell? Weil dann wäre das auch kein Danke mehr im Sinne von Danken. Ich glaube, Günther hat mal erzählt von dem, der sich um den Finger haut, gell? Der hat immer gerufen, Halleluja. Ne? Weißt du das noch?
Günther? Ja. Das war der Nussbauer, gell?
Ach, der Nussbauer war das. Gut, aha, okay. Ja, wäre auch eine Möglichkeit, gell? Lobend ja, ne? Ist ja dasselbe, als wenn ich Danke sage. Gut, wie geht's weiter im Epheser Kapitel 5, im Vers 5? Das sagt er den Ephesern, immer dran denken. Paulus sagt das den Ephesern, denn dies nehmt wahr und wisst, dass jeder Hurer oder Unreine oder Habgierige oder ein Götzendiener kein Erbteil hat in der Regentschaft des Christus und Gottes. Wer waren die Hurer, Unreine, Götzendiener, Habgierige? Denkt dran, dass die keinen Anteil haben. Und jetzt frage ich mich, war das notwendig? Ich nehme nur mal ein Beispiel raus, und zwar Götzendienst. Wir würden das weit von uns weisen, zu sagen, dass wir nur ansatzweise vielleicht Götzendiener sein. Als Götzendiener sehe ich einen, der ein Götzenbild anbetet, sich niederkniet vor dem Papst oder sonst irgendwas. Gell? Das ist für mich Götzendienst im purer. Es gab mal früher, für die Raucher gab es mal so ein Bild, gell? Da stand eine Zigarette und da hat einer davor gekniet und hat es angebetet. Das ist für mich Götzendienst. Aber interessant, dass die Bibel da viel weiter geht. Götzendienst, zum Beispiel, ich erinnere an die Geschichte 1. Korinther 8, wo Paulus von dem Götzenopferfleisch redet. Und er sagt, du kannst alles essen, auch das Fleisch, was bei dem Götze gelegen hat, kannst du essen. Warum? Es kommt darauf an, ob dein Bruder Anstoß nimmt oder nicht, dass dann die Grenze der Liebe wieder dir da mitspielt, aber es kommt darauf an, ob du glaubst, dass der Götze durch das Fleisch noch Wirkung hat. Also eigentlich ist das nur Fleisch, das kann jeder essen, aber wenn du der Meinung bist, der Götze wirkt durch das Fleisch oder der Dämon oder der Geist, der dahinter steckt, ja, dann sollst du es nicht essen, gell? Das würde also bedeuten, mein Götzendienst bestünde bei dem Bild darin, dass ich den Götzen Macht verleihe. Weil ich glaube, der hat welche. Und das ist eine Form der Anbetung. Also müssen wir aufpassen, dass wir nicht abergläubische Christen sind. Gell? Das gibt es ja auch. Oder zweites Beispiel. Petrus redet davon, das klingt ja furchtbar, gell? 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 3, ich will das schnell lesen, damit man es wenigstens mal gehört hat. 1. Petrus 4, Vers 3. Denn es ist genug für euch, die vorübergegangene Zeit den Beschluss der Nationen vollführt zu haben. Wie? Indem ihr euch ergehen ließet in Ausschweifungen, Begierden, Weinorgien, übertriebenen Gelagen, Trinkereien und unerlaubten Götzendiensten. Das ist genug, gell? Das habt ihr alles gemacht, jetzt reicht es. Langsam müsst ihr euch mal ändern. Und er erzählt das also auf und sagt, es ist genug. Also diese Hinweise gibt es doch. Es muss doch möglich sein, wenn jemand im Glaube wächst, dass er sich von diesen Dingen entfernt. Würde also heißen, er ist teilweise noch damit behaftet. Und wenn Paulus in Kolosser 3, Vers 5 sagt, Habsucht ist Götzendienst, dann müsste ich mal den unter uns sehen, der noch nie habsüchtig gewesen wäre. Etwas, was ich unbedingt haben will. Wir haben jetzt eine Habsuchtswoche gehabt, die vergangene Woche. Ich sage nur iPhone 5. Gell? Ein paar Leute, die mit Handys sich auskennen, wissen, was das ist. Da stehen Leute schon in der Nacht vom Laden Schlange, damit sie am nächsten Tag als Erste dieses neue Handy kriegen. Das ist für mich purer Götzendienst. Das ist das, was hier steht. Von euch hat hoffentlich keiner dabei gestanden. Gell? Die haben Schlafsäcke und Matratzen mitgebracht, damit sie vor dem Laden übernachten können in der Schlange. Gell? Und in Amerika sind sie noch viel verrückter. Selbst in Deutschland haben sie hunderte von Meter gestanden, um da so ein Telefon zu kriegen. Die haben das schon gehabt, das Vorgängermodell, gell? Und das davor auch. Ne? Jetzt gibt es was Neues, brauchen sie das auch wieder. Das ist pur, das Habsucht. Und Habsucht ist Götzendienst. Und deswegen, ja, ich möchte auch so manches haben. Gell? Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass das eben nicht so groß wird, der Habsuchtswunsch, dass es den Götzendienst ausartet. Ja, wenn die Frau einkaufen geht, die will ja auch manches haben, da bei Lidl und Co. Das ist was anderes. Sondern es geht einfach um diese Begierde, es besitzen zu wollen. Das ist Götzendienst, sagt die Schrift. Gell? Also wir dürfen das nicht so weit weglegen. Ja, Vers 6. Keiner täusche euch mit leeren Worten. Ja, gibt ja viel Geschwätz, gell? Denn deswegen kommt der Zorn Gottes auf die Söhne der Unfügsamkeit. Niemand täusche euch mit leeren Worten. Was sind denn leere Worte? Paulus definiert das ganz klar in Kolosser 2, Vers 8. Er sagt, Philosophie und Überlieferung der Menschen. Das ist leere Täuschung, sagt er. Leere Worte, leere Täuschung. Und Paulus führt in Römer Kapitel 1 und 2 auch diese Dinge an und sagt dann, indem er von Nationenleuten redet, sagt er dann, über die kommt der gegenwärtige Zorn und auch der zukünftige Zorn. Er unterteilt das. Er sagt, der gegenwärtige Zorn, das erleben die jetzt schon und führt dann dieses daneben gegeben auf, das dahingegeben. Und im Kapitel 2 sagt er, es gibt aber auch noch einen zukünftigen Zorn am Tag des Gerichts. Und jetzt frage ich mich, wenn die Nationenleute über den Zorn Gottes eine Erziehung erfahren, die werden ja nicht bestraft, weil sie Sünder sind, sondern die kriegen eine Erziehung, damit sie lernen, dass das alles Unsinn ist, was sie da machen. Dass es was Besseres gibt. Frage ich mich, was ist denn mit uns? Die Leibesgemeinde. Sind wir da schon raus? Haben wir damit gar nichts mehr zu tun? Und ich erinnere an Titus 2, Vers 11, da sagt Paulus, die Gnade Gottes ist auferschienen, uns erziehend. Also wir werden von der Gnade Gottes erzogen. Wer ist denn das? Die Gnade in Person ist Christus. Und ich will mal den 2. Timotheus 2, 26 lesen. Das ist für mich der klassische Vers dafür, wie auch Leibesglieder nicht den Zorn Gottes spüren, sondern seine Erziehung. 2. Timotheus 2, Vers 26. Wer das schon mal gehört hat, dem sei es Wiederholung. Wenn noch nicht, dann guck genau hin, was da steht. Er redet in Vers 25 davon, dass wir Widerstrebende oder Widerspenstige erziehen sollen, damit sie doch zum Mitdenken kommen, hinein in Erkenntnis der Wahrheit. Also Gott soll ihnen Mitdenken geben, Vers 25. Nochmal, Gott soll dem Widerspenstigen in der Gemeinde, das kann auch hier sein, Mitdenken geben, Buße schenken, würde vielleicht ein anderer ausdrücken sich. Und dann heißt es im Vers 26, und sie ernüchtert werden, dass sie wieder auf die Füße kommen, aus der Schlinge des Diabolos, des Teufels heraus. Warum sind sie in der Schlinge des Diabolos? Vers 26, weil sie von ihm lebend gefangen worden sind für den Willen Gottes. Für jenes Willen, in deiner Bibel steht bestimmt für seinen Willen, das ist falsch. Das steht für jenes Willen. Das heißt, es war der Wille Gottes aus Vers 25, dass er Vers 26 in die Hände des Diabolos gegeben werden zur Erziehung. Wenn also heute einer von uns in die Welt geht, wenn einer von uns ein Hure wird oder was anderes macht, alles was da steht, dann wissen wir nicht, hat er nie zu uns gehört, oder schickt Gott ihn jetzt in die Hände des Diabolos zur Erziehung. Das können wir überhaupt nicht beurteilen. Da wird gesagt, ja, der ist abgefallen. Da kann einer abfallen, der vorher Abwurf des Kosmos auserwählt worden ist. Ist doch unmöglich. Wenn Gott den auserwählt hat, denk an Israel, gell, die tauchen nichts, hat er sich wohl geirrt. Ja, wenn Gott ihn auserwählt hat, dann wird er auch ein Leibesglied sein. Selbst wenn er jetzt zum Hure wird in die Welt geht, weil er dann von Gott eine Erziehung erfährt, das können wir doch nicht beurteilen. Ich weiß nur eins ganz genau, was in meiner Bibel steht, die Ekklesia ist von ihm auserwählt. Und ein Leibesglied bleibt ein Leibesglied, ein Erbe ist ein Erbe, bezahlt ist bezahlt. Aber die andere Seite, die gibt es auch, nämlich, dass wir erzogen werden. Und die Erziehung kann unter Umständen nach 2. Timotheus 2, Vers 26 auch mal durch die Welt führen. Das wissen wir nicht. Wenn der am Ende nicht mit uns am Thron sitzt, dann wissen wir, der hat nie dazugehört. Weil er vielleicht davor steht und nochmal offenbar werden muss. Wenn der aber wieder dabei ist, dann möchte ich mal die sehen, die sich jetzt, Entschuldigung, das Maul verrissen haben, weil einer von uns weggeht und geht in die Welt. Ja, das hat auch einen Zweck, wenn es ein Leibesglied ist. Und deshalb Vorsicht mit so vorschnellen Äußerungen und Vorsicht damit, dass wir nicht vielleicht aus Traditionsgründen heraus dem leeren Geschwätz von Menschen zum Opfer fallen, selbst wenn sie innerhalb der Ekklesia sein mögen. Das ist gefährlich. So, es geht ja noch weiter, Epheser 5, Vers 7 bis 9 heißt es, werdet daher nicht ihre Mithaber, also benehmt euch nicht genauso wie die, die das alles falsch machen. Denn einst wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, unser Thema. Denn die Frucht des Lichts ist in jeder Gutheit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Reinhold hat das am Anfang schon vorgelesen in der Einleitung Matthäus 5, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht des Kosmos. Das sagt er den Zwölfen und den anderen, die noch dabei standen. Waren die besser als wir? Glaube ich nicht, gell? Waren Menschen wie du und ich. Zu ihnen sagt er, ihr seid das Licht des Kosmos. Und jetzt müsst ihr strahlen, damit der Kosmos sieht, dass ihr Licht seid. Da kannst du dich nicht verstecken. Das Licht unter Maßgefäß stellen oder wie auch immer, die Stadt ist am Berg, da kann man die sehen. Alles erklärt Jesus ihnen. Ja, wie kann er sagen zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht des Kosmos? Was für ein Anspruch. Ich glaube, das haben die gar nicht so richtig verstanden. Günther?
Was er erwählt hat, hat er auch zugleich sein Versiegen.
Genau, Epheser 1, Vers 13 haben wir am Anfang drüber gesprochen. Und deswegen, wenn das so ist, dann kannst du nicht hinkommen und sagen, nee, der gehört nicht dazu oder der gehört dazu, sondern nicht unsere Sache auszuwählen. Also wenn wir das Licht des Kosmos sind und das schon vor Golgatha Jesus seinen Lernenden sagen kann, was ist denn dann nach Golgatha, wenn er bezahlt hat für alle, und wenn er seine Leibesgemeinde definiert hat, sichtbar vor dem ganzen Kosmos. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 4 bis 8, das muss ich mal lesen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 4 bis 8, dazu. Da heißt es hier, ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, auf dass der Tag euch gleich wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle, seid Söhne des Lichts. Was ist, wenn du Sohn des Lichts bist? Dann ist das Licht dein Vater, gell? Mein Vater ist das Licht. Ihr seid Söhne des Tages. Wer ist da mein Vater? Der Tag. Nicht sind wir der Nacht, aber auch nicht der Finsternis zugehörig. Demnach daher sollten wir nicht schlafen gleich wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, und die Berauschtseienden sind bei Nacht berauscht. Wir aber, die des Tages sind, lasst uns nüchtern sein, als Bekleidete mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Erwartung der Rettung ist. Also, die Verantwortung der Leibesgemeinde besteht darin, im Licht zu wandeln, weil wir Söhne vom Licht sind und Söhne vom Tag. Also muss ich mich doch, oder dürfe ich mich gemäß dem Wort erinnern, was ist das für ein Licht, wie wirkt es, wer hat es veranlasst und so weiter. Und der Petrus, ich finde das ja immer toll, der Petrus redet genau wie Paulus. Da siehst du keinen Unterschied. Er sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, nachdem er eine ganze Menge aufgezählt hat, ihr seid ein ganz besonderes Volk. Gott hat euch nämlich aus der Finsternis hinein in sein erstaunliches Licht berufen. 1. Petrus 2, 9. Hinein in sein erstaunliches Licht berufen. Das heißt nicht, ihr seid hinein in das Licht marschiert. Nein, sondern er hat uns dazu berufen. Er hat uns in das Licht gestellt. Und jetzt laufe ich rum in dieser Welt wie so ein Trauerkloß und begreife nicht, was er gemacht hat. Oder bin vielleicht noch so kleingläubig, dass ich mich jetzt anstrengen will, damit er mir sein Licht gibt. Obwohl die Bibel sagt, das hast du doch schon. Du bist hineingestellt in sein Licht. Er hat das gemacht. Und jetzt gib dir mal Mühe, dass die Leute sehen, dass du einer von dem Licht bist. Das ist alles. Ich übertreibe jetzt, wenn ich mir die Mühe nicht gebe, warum auch immer, bin ich trotzdem in dem Licht. Verstehst du? Es ist passiert. Wenn du dazu gehörst, gehörst du dazu. Aber du kannst den Heiligen Geist betrüben. Du kannst nochmal erzogen werden. Das kann aussehen, als gehst du weg. Wir müssen nochmal die Relation betrachten, um die es geht. Es ist doch Gottes Handeln. Es ist doch nicht unser Handeln. Nicht wir haben das Licht gemacht. Nicht wir stellen uns hinein. Nicht wir machen das alles, sondern er hat es gemacht. Ich reagiere doch nur darauf. Und das ist mir so wichtig, dass wir das endlich begreifen. Ich muss mal sagen, wie Paulus, ich will, dass er endlich begreift. Es ist alles erledigt, gell? Ich kann da nichts mehr besser machen an dem von ihm gemachten Zustand. An mir kann ich arbeiten, gell? Damit ich diesem Ideal ein wenig entsprechen kann. Ein wenig, gell? Und deswegen sagt Paulus ab Vers 10, seid nun Prüfende, seid Prüfende, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber auch überführt sie. Denn das Verborgene von ihnen hergeschehende ist schändlich auch nur zu sagen. Worum geht's? Ich darf prüfen, was gefällt ihm denn? Er hat mir alles geschenkt. Jetzt gebe ich mir Mühe, meinen Vater nicht so sehr zu enttäuschen. Weil so 100% klappt das sowieso nicht. Aber wir dürfen prüfen und dürfen auf diesem Weg Fortschritte machen. Dann sagt er hier, und wenn du da was Finsteres entdeckst, dann tu das überführen. Das bei mir oder also beim anderen, das ist die zweite Frage. Wichtig ist, was finster ist, muss überführt werden. Und er sagt hier, und das werden wir gleich noch feststellen, dann im Vers 14, das, was im Licht ist, das ist doch offenbar. Im Licht, das ist offenbar. Das Finstere muss offenbar werden. Das Finstere muss ins Licht gestellt werden. Im Psalm 139, Vers 12, gibt es das schöne Wort, wo uns gesagt wird, wenn zu Gott die Finsternis käme, dann müsste sie Licht werden. Wenn Finsternis zu dir käme, würdest du nicht verfinstert, sondern die Finsternis wird hell. Also wir haben doch das Phänomen, dass Finsternis passiv ist, aber das Licht ist aktiv. Wenn die Nacht zu dir käme, dann wäre sie Tag, sagt er da, gell? Also alles Schlechte, was zu ihm kommt, muss rein werden, hell. Warum wird das hell? Nicht, weil das Finstere die Kraft hätte, hell zu werden, sondern weil das Helle die Autorität und Macht hat, das Finstere hell zu machen. Merkst du was an dem Bild? Der Sünder tut sich doch nicht besser stellen, damit Gott ihn aufnimmt, sondern Gott tut mit seinem Licht ihn hell machen. Das ist der biblische Vorgang. Und lasst euch ja nichts anderes erzählen. Genau das steht im Wort. Das Licht macht die Finsternis hell und nicht die Finsternis macht das Licht dunkel. Das gibt's nicht. Wenn du das Licht ausmachst, wird es finster. Wenn du das Licht anmachst, wird es hell. Hast du schon mal mitten am Tag die Finsternis angemacht? Den warte ich noch. Das wird ein Weltmeister, wer das schafft. Gell? Da hast du ausgesorgt, wenn du das kannst. Das gibt's nicht. Es ist ein Gottesprinzip. Das ist wie mit Kühlschrank. Wir haben schon drüber gesprochen. Gell? Warum ist im Kühlschrank kalt? Weil da die Wärme entzogen wird. Du kannst aber keine Kälte machen. Die Kälte kann keine Wärme machen. Die Kälte kann die Wärme nicht kalt machen, sondern die Wärme muss weggehen, damit es kalt wird. Und so ist es auch mit dem Licht. Also, das Licht verändert alles, nicht die Finsternis. Weil das Licht weggeht, wird es finster. Und weil das Licht kommt, wird es wieder hell. Ist das nicht herrlich? Ich finde das super, gell? Und jetzt weiß ich, der da draußen rumläuft und hat keine Ahnung von der Bibel und von Gott und was weiß ich, der dürfte es noch lernen, gell? Wenn Gott mit seinem Licht kommt, was war denn mit Paulus? Denk mal an die Begebenheiten im Wort, wo das Licht aufgetaucht ist. Ich komme gleich nochmal dazu, wenn die Zeit reicht. Hat der Paulus gesagt, ja, wo ist denn hier das Licht? Ich hätte gerne mal das Licht gesehen. Nee, der wollte Christen umbringen und war mitten in der Finsternis. Und dann hat ihn das Licht erfasst, gell? Und was ist passiert? In dem Moment kommt der Mann zum Glauben. Der hat nicht gesagt, ich suche jetzt den Glauben. Der war doch gläubig. Der hat an Gott geglaubt, an den Gott der Juden, ich sage das mal so hat. Und dann kommt das wahre Licht und macht aus dem finsteren Menschen macht er eine Lichtgestalt. Das ist Gottes Handeln. Und alle die meinen, sie könnten Gott auf die Sprünge helfen, die werden lernen, dass das nicht geht. Also, es gibt auch keine Gemeinschaft mit Licht und Finsternis. Das lernen wir bei Paulus in 2. Korinther 6. Deswegen sind auch die geistlichen Mächte unfähig, uns anzugreifen. Wenn du in Christus bist, wenn du mitten im Licht wandelst, wenn du Teil dieses Lichtes bist, dann kann kein Dämon an dich heran. Wir brauchen keine Predigt über, wie schütze ich mich vor Dämonen. Das ist reine Religion. Nur Religionen brauchen das. Die in Christus sind, werden davon nicht gestört. Wenn Christus einem Dämonen besessenen begegnet ist, was ist passiert? Der hat geschüttelt, hat gesagt, lass mich in Ruhe, ich weiß, wer du bist, geh weg von mir. Gell? Das, so machen wir das. Also hier drin ist kein Dämon. Gell? Und eins.
Aber die Angriffe versuchen sie immer wieder.
Ja, mach ich ja sagen. Gell? Ja, sicher. Und was hat er? Was hat er erreicht? Die Versuchung ist gestattet, wenn sie denn heilsgeschichtlich notwendig ist, keine Frage. Aber wir wollen ja keine Angst schüren, dass wir jetzt Angst vor Dämonen haben müssen. Du brauchst nur Jesus rufen, schon ist Ruhe. Jesus, Herr Jesus, am besten noch, weil Herr Jesus kannst du nur sagen im Geist. Ich konnte als Zeuge Jehovas Jesus sagen, aber ich konnte nie Herr Jesus sagen. Das ging nicht. Unmöglich, gell? Also denkt dran, wenn irgend sowas auftaucht, ruf Herr Jesus, so wird es Ruhe. Also, worum geht's noch? Der Geist überführt, sagt der Herr, das Finstere. Und deshalb ist es wichtig, in 2. Timotheus 4, 2 steht, wie das geht. Da sagt er hier, verkünde das Wort zu Timotheus, der sollte ja die Versammlung weiterführen. Und dann sagt er, stehe darauf, auf dem Wort. Das heißt, das Wort ist die Grundlage. Und dann sagt Paulus noch, egal ob das wohlgelegen ist oder ungelegen, das spielt keine Rolle, gell? Die äußeren Umstände interessieren uns nicht, uns interessiert das Wort, sondern stehe auf dem Wort und überführe mit dem Wort, mit aller Langmut und mit Lehre, steht extra dabei. Die Lehrgebäude und die Logismen dieser Welt und auch der Religionen und Kirchen und Gemeinden, die es rund um uns gibt, die gilt es mit der Wortgrundlage zu überführen. Und wenn es die Gelegenheit gibt, dann mach das. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Die bezeichnen uns als Irrlehrer. weil wir glauben, dass Gott für alles bezahlt hat. Ich drehe den Spieß rum und sage, die Irrlehrer sind die anderen. Die glauben, Gott ist ein Schwächling. Die glauben, er hat was falsch gemacht. Wir glauben, was geschrieben steht. Wir stehen auf dem Wort, wir verkünden das. Wir verkünden auch, dass Gott ein Retter aller Menschen ist. Wir verkünden das so laut und so deutlich, dass der das nicht glauben kann, wie am Pranger steht, weil er es nicht glauben kann. Das ist unsere Aufgabe als Lichter in diesem Kosmos. Lasst euch das nicht wegnehmen. Lasst euch nicht einschüchtern. Denn, Vers 13, alles aber, das überführt wird, ist vom Licht offenbart. Darum geht es doch. Bring den Leuten das Licht. Und dann haben sie die Gelegenheit, aus der Finsternis ins Licht verwandelt zu werden. Denn alles, was offenbart wird, ist Licht. Also wenn du auf dem Wort stehst und das Wort wirkt beim anderen, dann wird er Licht. Dann wird offenbar, dass er finster war. Und jetzt ist er Licht. Das steht hier. Und dann würde Christus auferscheinen. Das würde doch auch bedeuten, im Umkehrschluss, wenn jemand vom Licht erfasst worden ist, muss der dann noch offenbar werden? Wenn jemand im Licht ist, Paulus sagt doch deutlich, und Jesus in Johannes, von ihm wird es auch gesagt, von dem Frost, dem Licht, wenn jemand im Licht steht, ist alles offenbart. Also wenn ich ein Teil von dem Licht Christus bin, als Ekklesia, wenn ich ein Sohn des Lichts bin, wir haben es schon gelesen, und des Tages, was soll da noch offenbart werden? Muss ich dann nochmal vor einem Thron oder Bema oder Podium stehen und muss nochmal geprüft, mit Feuer geprüft werden, ob ich denn im Glauben stehe? Das halte ich für völlig gegen die Schrift. Dort stehen nur die, die noch nicht ganz überführt worden sind durch das Licht. Sonst bräuchte doch nichts zu verbrennen. Das ist doch eindeutiges Wort des Paulus. Das Licht dient dem Gericht des Kosmos, sagt auch Jesus schon. Das Licht dient zum Zurechtbringen. Das Licht macht hell. Das Licht offenbart. Jetzt bin ich einer, der im Licht steht und bin offenbar geworden. Deswegen sagt ja Paulus auch in 1. Korinther 3, wir sind offenbar geworden. Ja, wir sind offenbar geworden. Warum? Weil wir im Licht stehen. Aber was noch nicht offenbart worden ist, muss offenbar werden im Licht. Und dieses göttliche Licht verbrennt das, was noch nicht offenbar geworden ist. Also die Glieder am Leibe des Christus, die heute schon im Licht offenbart sind, brauchen nicht mehr offenbart zu werden. Die musst du nicht mehr überführen. Überführen heißt doch, von der Finsternis zum Licht. Da brauche ich Licht, damit die Finsternis hell wird. Wenn du aber schon Licht bist, was soll da überführt werden? Ja. Also wir sehen, dass es ist ganz schlüssig, wie Paulus auch hier argumentiert, mit dem übrigen Kontext der Schrift. Und deswegen sagt er ja hier, und dann kommt wieder diese Aufforderung ab Vers 15, blickt daher, weil das alles so ist, weil ihr schon im Licht seid, weil ihr offenbar geworden seid, weil bei euch nichts mehr verbrennen muss, daher achte darauf, wie du wandelst. Da gucken doch Engel zu. Kaufe die Frist aus, weil die Tage böse sind. Werde nicht unbesonnen, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Verstehst du, was der Wille des Herrn ist? Er will, dass alles zum Ziel kommt. Er hat gewollt, dass alles bezahlt ist. Er hat seinen Heilsplan so geordnet, dass er schon das Ende sehen kann und die, die ihm glauben, auch. Deswegen sind wir für den vollendungsgemäßen Willen Gottes. Er hat ja einen guten, einen wohlgefälligen und einen vollendungsgemäßen Willen, nach Römer 12, Vers 2. Und wenn ich die Bibel ernst nehme, von ihrer ersten bis zur letzten Seite, und ganz besonders die Aussagen auch des Apostels Paulus über den erhöhten Herrn, dann weiß ich, in Christus, Kolosser 1, 15 bis 20, in Christus wurde das ganze All geschaffen. In ihm. Das heißt, das war alles schon in ihm. Dann kam es aus ihm heraus. Und jetzt heißt es, es muss alles wieder zurück. Wenn doch das ganze All zurück in der Licht Christus muss, nach der Aussage der Schrift, auch Römer 11, 36 sagt es so, was ist dann logisch, gell? Denk an den Kühlschrank und das Licht. Ja, das muss hell werden und rein und Licht, sonst, wenn Finsternis zu dir käme, Psalm 139, würde sie Licht. Ja, wenn die Welt, der Kosmos, der finster ist, Gott untergeordnet wird, wird er doch Licht. Werden die da gefragt? Könnte einer sagen, ich will nicht. Niemand, denkt an die Geschichte vom Pharao und der Argumentation des Paulus in Römer 9, niemand hat je dem Willen Gottes widerstanden, auch kein Pharao. Der musste so sein, weil es Gott so wollte. Und du kannst dir die Beispiele bringen ohne Ende. Und auch hier, was den Vers angeht, möchte ich nochmal betonen, wer das nicht erkennen kann, ist ein Unbesonnener, sagt Paulus hier. Werdet nicht unbesonnen, sondern versteht den Willen des Herrn. Und der Wille des Herrn ist eindeutig, der Vollendungsgemäße, das Ganze all zum Ziel zu bringen. Das finde ich großartig, gell? Wir haben noch 4 Verse, gell? Dass man sehen, wie schnell man dann einen Epheserbrief behandeln kann, gell? Das geht auch, ne? Man muss nicht an jedem Vers eine Stunde hängen. Ich mache das gelegentlich auch andersrum. So, und jetzt denkt dran, was sagt er am Ende noch hier in den Versen für heute? Den Rest machen wir das nächste Mal. An die Epheser sagt er noch, seid nicht berauscht mit Wein. Ja. In welchem Asozialität ist, das ist ein griechisches Wort, das verstehen wir vielleicht auch, was ein Assi ist, ne? Das ist bekannt in unserer Sprache. Asozialität, das heißt unlebensfähig. Da müssen wir es eigentlich übersetzen. Das heißt, der Alkohol macht dich kaputt, er macht dich nicht mehr lebensfähig. Ein wenig, gell? Alkohol ist genehmigt. Die Bayern trinken das Bier in Maßen zum Beispiel, gell? Also, ein wenig ist genehmigt, gell? Und dann sagt er weiter hier, sondern werdet oder seid vervollständigt im Geist. Sprecht euch zu im Psalmen, Hymnen, geistlichen Liedern, dem Herrn im Herzen spielend, im Psalmen singend. Und dann der Höhepunkt, und zu dem will ich noch ein paar Worte sagen, dankend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, euch einander unterordnend in der Furcht Christi. Oh, wenn ich das doch könnte, gell? Dankend alle Zeit für alles, auch für das, was mir nicht gefällt. Gehört dazu. Der Dank ist hat einen großen Anteil bei Paulus, ich habe es schon erwähnt, seine Grundhaltung von ihm. Deswegen redet er ja 13 Mal davon und die anderen nur 2 Mal in dieser Wortform, wie sie hier steht. Zu den Thessalonischen hat er gesagt, in allem danket, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In allem danket, weil das ist der Wille Gottes. Also den Willen könnten wir sofort erfüllen. Das fällt nicht so schwer, gell? Also du kannst dir doch ganz bewusst vornehmen, ich sage jetzt immer Danke, auch wenn ich mir auf den Finger haue oder was anderes passiert. Das ist der Wille Gottes, heißt es hier. Also im Kolosserbrief schreibt Paulus ähnlich, und all das, was er tut im Wort und Gewirkten, alles tut im Namen des Herrn Jesus Christus, Kolosser 3,17, als Dankende dem Gott Vater durch ihn. Also alles, was wir machen, sagen wir auch Danke für, steht hier. Und dann im Römer 12, 28 sagt er, denen, die Gott lieben, höre ich immer, dass die Leute sagen, wirken alle Dinge zum Guten zusammen oder so. Gell? Das steht ja auch nicht so richtig dort, sondern da heißt es ja, also dieses Wirken steht dritte Person Einzahl. Kannst du dir vorstellen, dass die Dinge wirken? Also ich weiß nur, dass Gott wirkt. Dritte Person Einzahl heißt, er wirkt. Würde also heißen, Römer 12, 28, wir glauben, dass denen, die Gott lieben, er alles zum Guten zusammenwirkt. Genau das steht da, gell? Wenn du das andersrum hörst, ist falsch. Es wirken nicht die Dinge. Er wirkt das zum Guten zusammen. Und was passiert dann? Und damit will ich schließen. Philipper Kapitel 4, Vers 6 und 7. Jetzt muss ich es nur noch finden. Philipper 4, Vers 6 und 7. ist ja ein wunderbares Wort, so als Abschluss für die genannten Bibeltexte. Da heißt es, seid um nichts besorgt, sondern in allem, in dem Gebet und dem Flehen, sollen mit Dank eure Bitten zu Gott bekannt gemacht sein. Und der Friede Gottes, der allen Denksinn überragt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewachen. Ist das was? Ich finde das ein super Wort, gell? Jetzt dürfen wir gar nichts mehr sagen, aber ich muss noch einen Schlusssatz finden als Zusammenfassung. Und der heißt für mich, wir haben eine Menge Anweisungen gehört, die kannst du alle machen in deinem Leben, aber denk an die Vorzeichen. Die Vorzeichen sind, wir sind gerettet, verherrlicht und so weiter. Wir sind im Licht, es ist alles erledigt. Das, was ich mache, ist Danke dafür, dass ich alles haben darf. Amen.
Amen.